Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Piga Feridoni liest die 8. Folge aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Die in Deutschland geborene Gina lernt das Land ihrer Eltern kennen. Zusammen mit ihrer Schwester Roja bereist sie Iran in einem Auto. Im Auto kommen sich die beiden Schwestern nahe.
Anfangs dachten Amir und ich genau das. Wir dachten, wir könnten zwischen Paris und Teheran unbeschwert pendeln. Als Amir und ich 96 heirateten, änderten sich die Verhältnisse hier. Zum ersten Mal seit der Revolution hatten wir Hoffnung. Khatami versprach Wandel, Reformen, Modernisierung. Er wollte Präsident werden und das Land von Grund auf erneuern. Wir waren jung, gut ausgebildet und wurden, wenn du so willst, angeworben, zurückzukommen, um beim Aufbau Irans mitzuhelfen. Nach dem Krieg musste viel aufgebaut werden. Du musst dir die 90er Jahre in Iran ähnlich wie die 50er Jahre in Deutschland vorstellen. Iran war ausgeblutet. Iran brauchte sein Volk zurück. Iran brauchte uns. Die Mullahs hatten die Jugend getötet und blieben mit den Verkrüppelten, den Alten, den Zerbrochenen zurück. Die meisten von uns Rückkehrern sind entweder außerhalb Irans geboren oder, wie Amir und ich, woanders aufgewachsen und ausgebildet worden. In Deutschland, England, Frankreich, der Schweiz, Schweden, Italien, Spanien, Amerika, Kanada. Viele, wie Amir, mussten ihre Eltern und ihre Familien nach der Revolution zurücklassen. Auch ihr Vermögen. Das meiste wurde von der Regierung beschlagnahmt. Alle, die nach der Revolution Iran verließen, weil sie sich nicht dem islamischen Staat unterwerfen wollten, wurden enteignet. Khatami versprach, wer zurückkomme und beim Aufbau des Iran mithelfe, erhalte sein Eigentum zurück. Diejenigen, die auf ewig gejagt werden, weil sie Regimegegner oder Regimekritiker sind oder Schah-Anhänger oder Kommunisten oder was auch immer die Mullahs missbilligen, können nie zurück. Aber wir waren keine Gejagten. In Amirs Familie war niemand ausgesprochen politisch. Weder dem Schah treu noch ein Kommunist. Das Angebot Khatamis, zurückzukommen, das Land mit aufzubauen und dafür sein Eigentum zurückzuerhalten, war natürlich verlockend. Amir wollte unbedingt das Haus seiner Eltern zurück, das, in dem wir heute wohnen. Außerdem reizte uns die Idee des Aufschwungs. Alles schien möglich. Wir wollten uns am Wiederaufbau beteiligen. Wir glaubten, Khatami würde die Mullahs zurück in die Moscheen schicken. Der Staat würde sich von der Religion trennen und wir könnten helfen, das Land zu gestalten. Wir sahen die Tage des Regimes gezählt. Wir sahen unsere Zukunft. Als im Frühjahr 97 Khatami dann tatsächlich die Präsidentschaftswahl gewann, waren wir umso überzeugter, das Ende des Regimes sei endlich gekommen. Khatami gewann mit über 70%. Die Wahlbeteiligung lag bei 80%, so hoch wie noch nie in Iran. Wem nicht beide Beine fehlten, ging wählen, vor allem Frauen und die Jungen, Erstwähler und natürlich wir, die Zurückgekehrten. Immer mehr von uns kamen zurück, von überall aus der Welt. Wir glaubten an eine neue Revolution, wir wollten dabei sein. Roja verschluckt ihre Worte. Als sie weiterspricht, klingt ihre Stimme gebrochen. Seit den Demonstrationen im letzten Juli hat sich alles wieder verschlimmert. Die Mullahs halten uns brutal unter Kontrolle. Ein falsches Wort und du wirst verhaftet oder verschwindest ganz von der Bildfläche. Wer sich wehrt, verschwindet. Wer dagegen spricht, verschwindet. Wer nicht verschwindet, kommt auf eine Liste und hat keine Zukunft mehr. Die Mullahs schlucken die Zukunft der Menschen wie die Luft zum Atmen. Rojas Handy klingelt. Du hast ihr Empfang? Frage ich. Ironie des Mullah-Regimes. Wir haben eines der besten Telefonnetze, sagt Roja, während sie in ihrer Handtasche nach ihrem Handy sucht. Made in Germany. Aber auch die Kontrollgeräte, um die Netze abzuschalten, sind made in Germany. Roja hält ihr Handy ans Ohr. Hallo? Bale, Khodam. Bale. Okay. Okay. Merci, bale. Khoda hafiz. Als Roja auflegt, sagt sie, ich kann es dir nicht besser erklären. Es ist, wie Elahe zu dir gesagt hat, vor lauter Nostalgie und Sehnsucht sind wir hierher zurückgekommen, ohne zu wissen, worauf wir uns wirklich einlassen und ohne zu ahnen, dass wir es hier lieben werden. Mehr lieben, als eine Liebe verträgt. Roja muss nochmal kurz telefonieren. Die Regierung hat wieder das Internet gedrosselt und jetzt braucht Roja für ihr Internetcafé eine sichere VPN-Adresse oder so ähnlich. Ich verstehe nicht, wovon sie spricht und bin beeindruckt, dass Roja etwas davon versteht. Ich schaue aus dem Fenster. Iman steuert Daktari so weich über den Sand, als würden wir über der Erde schweben. Am Horizont wachsen terrakottafarbene Waben. Mehr gelb als braun ziehen sie sich über die Landschaft entlang der grünen Felsen. Häuser für Gnome. So klein sind die Öffnungen, dass ich aus dieser Entfernung nicht unterscheiden kann, ob es Fenster oder Türen sind. Ich sehe nur offene Waben und Felsen und Sand und Himmel. Eine Landschaft wie aus einer versunkenen Zeit. Keine Strommasten. Nichts durchschneidet diese Landschaft. Selbst die Waben sind Landschaft. Erbaut aus gepresster Erde. Roja wirft das Telefon in ihre Tasche und schimpft. Die Menschen suchen nach Leben im All, aber das hier ist das All. Wir werden von Außerirdischen kontrolliert und wer nicht spurt, wird gedrosselt. Ich versuche zu verstehen, wovon Roja spricht. Die Mullahs knipsen uns dauernd das Internet aus, damit wir keine Verbindung zur Außenwelt herstellen können, damit wir nicht sehen, was in der Welt vor sich geht, damit wir ihre Propaganda glauben, dass in Europa Krieg und Hunger herrscht und in Amerika Hurensöhne regieren, die das ganze Land in ein Bordell verwandelt haben. Ha! Roja lacht. Geschichten erzählen können die. Offiziell benutze ich in meinem Café das von der Regierung gesteuerte Internet. Für so Larifari-Sachen. Die Mullahs können sehen, auf welchen Seiten du surfst. Sie können auch die E-Mails, die du verschickst, abfangen, lesen sowieso. Die vermuten überall Spione. In mein Café kommen vor allem Journalisten, die ihre Texte und Bilder aus dem Land schicken wollen. Bei uns gibt's ja keine Post. VPN-Adressen können sie nicht knacken. Wie meinst du, dass es gibt keine Post? Na, du kannst hier nicht einfach auf die Post gehen und einen Brief abschicken. Der kommt nie an. Eine Postkarte vielleicht. Die können sie auch so lesen, aber alles, was zugeklebt ist, wird aufgerissen, vor allem, wenn die Absender verdächtige Personen sind. Und meine Kunden sind alle verdächtig, allein aufgrund ihres Berufes. Ist das nicht gefährlich für dich? Roja wedelt meine Frage mit ihrer Hand weg, ein warmer Stolz ergreift mich. Hätte ich dir nicht zugetraut, sage ich. Was? Deinen Kampfgeist. Weil der bisher nicht herausgefordert wurde. Erst wenn du herausgefordert wirst, stellst du dich deinen Aufgaben. Ich bin beeindruckt. Wir sind keine Feiglinge. Wir sind Feuer, sagt Roja und speit eine unsichtbare Flamme in die Luft. Sie beugt sich nach links zur Kühltasche. Hast du Lust auf Kirschen? Roja öffnet die Kühltasche und bietet auch Iman welche an. Ich kann sie für dich auf einem kleinen Teller auf den Beifahrersitz stellen, sagt sie zu Iman. Mögen ihre Hände nicht schmerzen, Khonum Roja, lehnt Iman ab. Bitte nenn mich Roja. Sollen wir eine Picknickpause machen, irgendwo im Schatten? Wie lange fahren wir noch? Vielleicht noch 2 Stunden, sagt Iman. Dann such doch bitte eine gute Stelle, wo wir halten können, sagt Roja und legt mir ein paar Kirschen in die Hand. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Natürlich macht die Gewohnheit viel aus. Wenn ich vor die Tür gehe, sehe ich nur verschleierte Menschen. Ich übertreibe ein bisschen, aber du weißt schon, was ich meine. Sogar die Männer tragen einen Schleier um ihr Leben. Ich konnte mich lange nicht an das Kopftuch gewöhnen. Ständig vergaß ich es, fuhr mit dem Auto los und bemerkte erst auf dem Basar, dass ich ohne Kopftuch herumlief, dass mich alle anstarrten, als hätte ich den Verstand verloren. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Tonnen Kopftücher ich in den ersten Monaten auf dem Basar kaufen musste, bis ich mich daran gewöhnte. Es ist wie Zähneputzen. Du hast es. Aber irgendwann gehört es zur Routine. Und dann kamen schöne neue Gewohnheiten dazu. Wir sind jeden Abend bei jemandem zu Hause zum Essen eingeladen. Wenn du so willst, sind Restaurants hier alle privat. Aber wir gehen nicht zu zweit oder zu viert zum Essen. Wir gehen mindestens zu 20. Mit Kind und Kegel. Jeder bringt was mit. Vorspeise, Nachtisch, selbstgebranntes. Danach wird getanzt. Die Hälfte schläft auf dem Sofa ein. Wer es schafft, fährt nach Hause. Und am Abend darauf treffen sich alle beim Nächsten. Und so geht es reihum. Diese Nähe macht mich glücklich. Alleinsein gibt's hier nicht. Roja lässt ein paar Kirschen vor meinen Augen baumeln. Isn't it beautiful that a cherry rarely grows alone? Willkommen in Nesve Jahan, sagt Iman. Das nenne ich Großdenken, sage ich zu Roja. Iranisch sein bedeutet offenbar auch größenwahnsinnig sein. Eine Stadt, die Hälfte der Welt zu nennen, ist stark. Ich schaue aus dem Fenster und suche nach den Anhaltspunkten, die ich aus meinem Atlas kenne. Ich weiß, Isfahan liegt am Rande der Salzwüste Dasht-e-Kavir, in einem Tal, das umgeben ist von Gebirgsketten, in denen der säuernde Rud, der ewige Fluss, entspringt. Wir fahren entlang endloser Felder weißer Mohnblumen. Keine Wüste, keine Berge, kein Fluss in Sicht. Zwischen den Mohnblumenfeldern ragen hier und da stumpfe Pyramiden in den Himmel. Sie sehen aus, als hätte sie jemand mit Salz überzogen. Taubenschläge, sagt Iman, als ich danach frage. Der Guano der Tauben düngt den Opiumboden. Ich dachte, Opium kommt aus Afghanistan. Du glaubst doch wohl nicht, dass sie dieses Geschäft den Afghanen überlassen, sagt Iman. Liest du keine Nachrichten? Letzten Sommer haben die Amerikaner im Golf von Oman Heroin im Wert von 80 Millionen Dollar beschlagnahmt, gefunden auf einem Fischkutter aus Chowk Bahor. Sowas kommt bei uns nicht in den Nachrichten, sage ich. Wie wird aus Mohn Opium? Ganz einfach. Du schneidest die unreifen Kapseln der Mohnblüte an und sammelst den Saft. Der ist milchig und dick wie Latex. Wenn der Saft trocken ist, wird er braun und fest wie Gummi. That's it. Opium pur. Hast du schon mal probiert? Iman gibt keine Antwort. Du? Frage ich Roya. Nein, sagt Roya. Ich würde gern mal probieren, sage ich. War mir klar, sagt Roya. Kann ich? Ohne mich, sagt Roya. Ich versuche, Imans Blick im Rückspiegel einzufangen. Wo ist es am ungefährlichsten, frage ich Iman. Nicht hier, auch nicht in Shiraz, nicht in der Stadt, schon gar nicht in Teheran. Vielleicht ergibt sich was, wenn wir in der Wüste sind, in Yazd. Kennst du da jemanden?
Ich kann mich umhören.
Ach, ich höre lieber weg, sagt Roya. Wenn du erwischt wirst, kann ich dir nicht helfen. Und dein deutscher Pass wird dir auch nicht helfen. Ich bin zu aufgeregt, um Royas Warnung zu beachten. Die Aussicht, an der Quelle Opium zu rauchen, ist zu verlockend. Abgemacht, sage ich zu Iman. Wenn du was klarmachen kannst, ich bin dabei. Ein kleiner Zacken reicht, sage ich angeberisch, als wüsste ich, wovon ich rede. Ich suche Imans Augen im Rückspiegel, bis Iman meinen Blick spürt. Unsere Augen treffen sich. Lass das, zischt Roya leise auf Deutsch durch ihre verschlossenen Lippen. Was? Flüstere ich auf Deutsch zurück. Das kann dich hier dein Leben kosten, ich mach keine Witze. Sie hat schon genug durchgemacht, bring sie nicht in Gefahr, hörst du?
Meinst du wegen O?
Das Pium verschlucke ich.
Du weißt genau, was ich meine, sagt Roya mit all ihrer großen Schwesterstrenge.
Ich schaue doch nur. Ich kenne dein Ich schaue doch nur. Wir lachen. Amme Esmat hat mir gestern erzählt, dass sie mit einer Frau zusammen war, sage ich zu Roya.
Wie zusammen war?
Na, was glaubst du, wie zusammen? Ein Liebespaar eben. Amme Esmat hat mir erzählt, dass sie eine Frau geliebt hat. Wie sagt man das auf Farsi? Oh, shire yek zan bud? Iman horcht neugierig auf, als ich von Deutsch zu Persisch wechsle und sie verliebt in eine Frau versteht. So gut ich kann, wiederhole ich für Iman nochmal auf Persisch Amme Esmats Liebesgeschichte, aber mir fehlen die Vokabeln, sodass ich alles umständlich umschreiben muss.
Wie sagt man lesbisch auf Farsi, frage ich Iman.
Dafür gibt es kein Wort, sagt Roya.
Wie, dafür gibt es kein Wort, frage ich. Mir fallen sofort 20 auf Englisch ein.
Dafür gibt es kein Wort, weil es verboten ist, das weißt du. Und zwar Todesstrafe verboten, mahnt Roya auf Deutsch. Immer wenn sie streng wird, wechselt Roya die Sprache.
Lustig, denke ich. In Deutschland war immer Persisch unsere Geheimsprache. Hier ist es Deutsch.
Stimmt das? Frage ich Iman. Gibt's auf Farsi kein Wort für lesbisch?
Roya zwickt mich in den Unterarm.
Lass das, habe ich gesagt.
Dilemun yekis. Our hearts are one. That's what we girls say to say we are gay, sagt Iman.
Ihre Augen flattern zwischen Straße und Rückspiegel.
Sage ich. Mehr bekomme ich nicht heraus.
Ich schaue aus dem Fenster und wiederhole bis zum Hotel leise das Wort Dilemun. Unsere Herzen. Das Abbossi Hotel ist eine umgebaute Karawanserei. Die Mauern und der Garten, sagt Roya, sind aus der Safavidenzeit erhalten geblieben. Das Anwesen ist gigantisch. Allein der Garten ist so groß wie der Münchner Hofgarten. Quer hindurch ein künstlich angelegter Bach mit 4 Fontänen, so lang und breit, dass es eine Brücke braucht, um ihn zu überqueren und von der Ost- auf die Westseite zu gelangen. Aus jedem Augenwinkel blenden mich türkisfarbene Kuppeln und goldene Minarette, die hinter der Karawanserei in den Himmel stechen. Wir gehen im Schatten der Dattelpalmen am Wasser entlang auf die Arkaden zu und durch die offenen Bögen in die Empfangshalle. Sie ist komplett mit Gold verziert. Die Intarsien im Steinboden und in den Mosaiken an den Wänden. Das Treppengeländer, die Blumenkübel, die Decke, die Kronleuchter, die Rezeption, die Bilderrahmen an der Wand hinter der Rezeption. Was nicht Gold ist, ist rot. Was nicht rot ist, ist grün. Was nicht grün ist, ist türkis und blau. Ich kenne diesen opulenten Kitsch, allerdings nur mikrodosiert, von einem Pokerfreund meines Vaters, der irgendwann in den 80er Jahren in Eschborn eines der Nachkriegszeit-Einfamilienhäuser dort in eine, wie mein Vater sagt, iranische Nostalgiehöhle verwandelte, aus der es Millimeter für Millimeter Orient schreit. Ich dachte immer, der Freund meines Vaters übertreibe. Aus Sehnsucht und Heimweh könne er nicht anders, als sein ganzes Land unter ein Dach zu packen. Ich würde jetzt gerne meinen Vater anrufen und ihm sagen, im Vergleich zum Abbossi ist dein Freund Minimalist. Allein die Decke der Empfangshalle ist ein Teppich aus Millionen Mosaiksteinen. Unzählige Rosen ranken sich um Rauten. Ähnlich wie Michelangelo muss hier einer auf dem Rücken liegend gearbeitet haben. Vielleicht hatte der eine vom anderen gehört, der große Steinmeister des Morgenlandes vom großen Maler des Abendlandes. Mein Blick fällt auf einen Hotelangestellten, der still und stumm wie eine Wachsfigur neben einem goldenen Blumenkübel steht, aus dem eine Palme wächst. Er sieht aus wie einer dieser folkloristischen Menschenpuppen aus einem Völkerkundemuseum. Blauer Mantel, gelber Kummerbund, weite schwarze Hose, weiße spitze Schuhe. Auf dem Kopf eine Art schwarzer Fes, wie ich ihn aus Marokko kenne, aber ohne Bommel. Ich schaue rüber zur Rezeption und schaue in das Gesicht von Khomeini. Gleich daneben hängt Khamenei, beide golden eingerahmt. Von oben herab starren sie mich an. Der Tote und sein Erbe, Seite an Seite. Ich muss an George Orwell denken. Big Brother is watching you. Hardcore. Ist das unheimlich. Wie sie einen anstarren. Egal, wohin ich mich bewege, sie sehen mich. Iman steht neben Roya an der Rezeption und ist mit einem der Rezeptionisten im Gespräch. Ich konzentriere mich wieder auf meine Fes-Beobachtung. Der Rezeptionist trägt nämlich keinen. Sein Mantel ist rot. Eine Art grüner Schal ist eng um den Hals geschlungen wie eine breite Krawatte, aber ohne Knoten. Nur umgelegt. Vielleicht definiert der Fes den Rang. Ich sehe einen Mann mit einem Tablett das Foyer durchqueren. Wie der Puppenmann trägt auch er einen schwarzen Fes. Weißes Hemd, blaue Weste, schwarze weite Hose, weiße spitze Schuhe. Auf dem Tablett eine Schale mit Datteln, drei Gläser, eine Schale mit Zuckerwürfeln und zwei Teekannen. Der Teetablettmann geht ohne Umwege auf Iman zu. Roya schaut er gar nicht erst an. Iman fragt, ob wir unseren Tee hier unten oder oben auf dem Zimmer trinken möchten. Oben sagt Roya zu Iman, oben sagt Iman zu dem Teetablettmann. Ich bin sprachlos, wie selbstverständlich Iman als Mann durchgeht. Iman fragt nach meinem Ausweis. Ich frage Roya leise auf Deutsch, ob Frauen in der Öffentlichkeit fremde Männer nicht ansprechen dürfen oder warum Iman für uns spricht. Dürfen schon, sagt Roya. Aber wenn ein Mann dabei ist, macht der Mann alles. Ich lache. Wenn ein Mann dabei ist. Roya legt ihren Zeigefinger auf ihre Lippen und zischt mir ein Psst zu. Ich sehe ihr an, dass sie Imans Tarnung aufregend findet. Sie zieht das Mäppchen mit unseren Ausweisen aus ihrer Handtasche und reicht sie Iman. Der Rezeptionist klopft hinter sich an die Wand. Zwischen Khomeini und Khamenei geht die Wand auf. Eine junge Frau kommt heraus. Sie trägt einen weiten grünen Kaftan, das Kopftuch farblich passend, eng unter ihrem Kinn mit einer Spange zusammengehalten. Keine einzige Haarsträhne ist zu sehen. Zu meiner Überraschung trägt sie einen kräftigen grünen Lidschatten und die schwarzen Wimpern sind so spinnenbeindick getuscht, dass ich fürchte, sie werden beim nächsten Schlag aneinander festkleben. Ich lasse meinen Blick über ihre Schulter hinweg die Theke entlang schweifen und bleibe an einer Kalligrafie in einem üppigen goldenen Bilderrahmen hängen. »Was steht da?«, frage ich Iman. »Eine sittsam gekleidete Frau gleicht einer Perle in der Muschel«, sagt Iman, ohne auf den gerahmten Text zu schauen. Ich verkneife mir ein Lachen. »Das ist ja krass. So kann man Botticelli auch missbrauchen. Perle in der Muschel. Kein Wunder, dass die ihre Lust nicht kontrollieren können, wenn sie in uns Frauen Botticellis Venus sehen. Dieser Spruch hängt überall. In Geschäften, auf Ämtern, an Bushaltestellen, in der U-Bahn, sagt Iman. Ich stelle mir vor, hier auf der Theke würde jetzt die echte Venus erscheinen. Oh, wie toll das wäre, sage ich. In einer Nacht- und Nebelaktion im ganzen Land diesen schlimmen Spruch mit dem Bild der Geburt der Venus auszutauschen. Todesstrafen, toll, sagt Roja. Du benutzt das jetzt aber auch inflationär, sage ich. Ich mach keine Witze, bitte bring keine von deinen Aktionen hier. Als hätte ich Botticellis Venus im Gepäck. Quäl mich nicht, Schwester, fleht Roja. Schon gut, verspreche ich. Ich bringe sie auf ihre Zimmer, sagt die Frau, die der Rezeptionist aus der Wand herausgeklopft hat. Komm, Perle in der Muschel, sage ich zu Roja. Roja rollt mit den Augen. Das macht sie immer, wenn ihre Geduld auf die Probe gestellt wird. Die Sonne weckt mich. Wir haben die Vorhänge nicht zugezogen. Vor dem Fenster ist der Himmel vanillegelb. Es muss ja früh sein. Roja schläft noch. Vorsichtig greife ich nach meinem Notizbuch und nach meinem Stift am Nachttisch und versuche im Liegen zu schreiben. Die erste Nacht in einem fremden Bett. Ich habe so viele erste Nächte in einem fremden Bett verbracht, dass ich nicht mehr daran glaube, dass der Traum der ersten Nacht in einem fremden Bett in Erfüllung geht. Denn dann müsste mein Leben ein Regen von erfüllten Träumen sein. Trotzdem schreibe ich meine Träume immer auf. Mit Datum und Ortsangabe. Manchmal mache ich Zeichnungen, manchmal drücke ich mich lieber in Bildern aus als in Buchstaben. Roja schlägt die Augen auf, als ich einen Vogel zeichne. Sie rollt sich an mich heran und betrachtet den Vogel, wie er frei auf dem Papier fliegt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Komm, wir wollen zu Mittag in die Moschee, sagt Roja, springt mit einem Satz aus dem Bett und geht ins Bad. »Wie muss ich mich für die Moschee anziehen?« rufe ich Roja hinterher. »Die haben dort Chadors, die du dir umhängen kannst.« »Woi, Mantel, Kopftuch und noch Chador.« »Ich schwitze schon beim Gedanken daran. Außerdem, wie sehe ich denn im Chador aus?« »Glaub mir, das interessiert kein Schwein, wie du im Chador aussiehst.« Kurz überlege ich, ob ich die Moschee auslassen soll. Aber meine Neugierde ist zu groß. Wenigstens einmal im Leben will ich alles ausprobieren. Alles, was geht. Ich stehe vor der Moschee auf dem Nakhsh-e-Jahan-Platz, dem Plan der Weltplatz, und kann seine Größe nicht fassen. Ich drehe mich im Kreis, mein Chador bläht sich im Wind. Ich versuche die Entfernung von einer Seite zur anderen zu schätzen. Ich vermute, um ihn zu Fuß zu überqueren, würde ich eine Stunde brauchen. Mindestens, im Schnellschritt. Iman erklärt, dass Schah Abbas der Erste diesen Platz erbauen ließ. Und weil Schah Abbas der Erste ein leidenschaftlicher Polospieler und überhaupt Polo persischer Nationalsport war, ist Nakhsh-e-Jahan das erste Polofeld der Welt. Daher die enorme Größe. Landvermesser haben später ausgemessen, dass Nakhsh-e-Jahan viermal so groß ist wie der Markusplatz. Eingerahmt von doppelstöckigen Arkaden und mit so vielen Brunnen und Wasserspielen, dass man ganz Iran von hier aus bewässern könnte. Die Moschee hat zwei Eingänge, einen für Männer, einen für Frauen. Schon vor der Tür müssen wir unsere Schuhe ausziehen und unsere Hände in einem Brunnen waschen. Iman setzt sich auf den Rand des Brunnenbeckens. Sie kommt nicht mit in die Moschee, nicht aus Angst vor Allah, sondern wegen der Rache der Mullahs. Iman weiß, das würde sie ihren Kopf kosten. Nicht metaphorisch, buchstäblich. Die Schuhe in der Hand betrete ich auf Zehenspitzen die Moschee. Ich gehe an öffentlichen Orten nicht gerne barfuß. Seit der Schulzeit habe ich eine Fußpilzphobie. Ich versuche, mich zusammenzureißen. Ein scharfer Geruch verschlägt mir den Atem. Sauer, bitter, meine Nase brennt, meine Augen fangen an zu tränen. Ich halte die Luft an, drehe mich zu Roja und schaue sie mit aufgeblähtem Kugelfischgesicht selbstmitleidig an. Roja nimmt mir meine Schuhe ab und mich bei der Hand, wie früher, wenn Gefahr lauerte. Im Vorraum werden wir von einer Frau im Chador empfangen, die mit gesenktem Blick auf ein Regal zeigt, in das wir unsere Schuhe stellen. Ich lasse Rojas Hand nicht los. Vom Vorraum aus führt eine gigantische Holztür in die Gebetshalle. Ich muss bei jedem Schritt genau hinschauen, um auf niemanden zu treten. Wir steigen über eine Welle aus Körpern, sitzende, liegende, kniende, nach vorn gebeugte, in schwarze Laken gehüllte Körper, bis wir eine freie Stelle für uns finden. Roja knickt ein wie ein Kartenhaus. Ich mache es ihr nach. Lege erst den rechten Fuß um den linken und sinke langsam in die Hocke, bis ich im Schneidersitz auf dem mit Teppichen ausgelegten Boden der Moschee sitze. Ich zupfe meinen Chador zurecht. Er hat sich verzogen und schnürt mir die Luft ab. Ich versuche, mich zu befreien, ohne ein Fitzel meiner Haut freizulegen. Schweiß liegt wie eine zweite Haut auf meinem Gesicht und meinem Hals und läuft mir wie ein Bach zwischen den Brüsten über den Bauch hinunter. Ich versuche vorsichtig, mit meiner Hand unter meinem Chador, unter meinem Mantel, an mein T-Shirt heranzukommen. Zu umständlich. Ich gebe auf. Ich beobachte eine alte Frau auf ihren Knien. Sie beugt sich in Zeitlupe nach vorne. Ihr Hintern hebt sich, bis ich ihre vernarbten Fußsohlen sehen kann, während sie die Stirn zum Boden neigt und ihren Gebetsstein küsst. Über den Rücken der knienden Alten hinweg blicke ich durch den Raum, der bis auf die Teppiche am Boden ungeschmückt ist. So prachtvoll die Moschee außen ist, mit ihrer Zwiebelkuppel, den tausenden von türkisfarbenen Mosaiken, so karg ist sie im Inneren. Nur das Sonnenlicht durchschneidet die staubige Luft. Ich schaue hoch zu den Fenstern und sehe Milliarden von Staubkörnern durch die Luft schweben. Wenn sie in die Bahn der Sonnenstrahlen kommen, blitzen sie auf wie Pailletten. Ich beobachte den Staub und denke an den Vogel aus meinem Traum, als jemand an meinem Chador zupft. Ich blicke über meine Schulter nach hinten und in drei Paar Augen, die mich anstarren. »Wo kommst du her?«, fragt das erste Paar Augen. »Ich bin Iranerin«, sage ich. »Nein«, sagt das zweite Paar Augen. »Du lebst nicht in Iran.« »Woran können Sie das erkennen?«, frage ich. »An meinem Akzent? Hören Sie das an meiner Aussprache? Ich werde oft für eine Armenierin gehalten.« »Nein«, sagt das erste Paar Augen. »Dein Farsi ist gut. Du klingst nicht wie eine Armenierin. Außerdem sind Armenierinnen auch Iranerinnen. Du bist keine Iranerin. Jedenfalls lebst du nicht hier. Das sehe ich. Ich sehe es an deinen Augenbrauen.« »An meinen Augenbrauen?«, frage ich misstrauisch. »Wie können Sie das an meinen Augenbrauen erkennen?« »Du zupfst deine Brauen«, sagt das erste Paar Augen. »Nur verheiratete Frauen dürfen in Iran ihre Augenbrauen zupfen, und selbst dann zupfen wir sie nicht so wie du. Du säuberst deine Brauen nur, wir geben unseren einen Schwung, schau.« Sie zeigt auf ihre Brauen, die wie Mondsicheln über ihren Augen liegen. »Du bist nicht verheiratet und du lebst nicht hier, also wo kommst du her?«, fragt das dritte Paar Augen, mehr neugierig als streng. Trotzdem klingt ihre Stimme, als würde sie mich dafür rügen, dass ich eine alte Jungfer bin, die verbotenerweise ihre Augenbrauen zupft. »Iranische Frauen in deinem Alter sind längst verheiratet. Du bist nicht verheiratet«, wiederholt das erste Paar Augen vorwurfsvoll. »Sie wissen doch gar nicht, wie alt ich bin«, würde ich gerne zurückgeben. Aber ich bleibe höflich und frage, »Woran erkennen Sie, dass ich nicht verheiratet bin?« »Du trägst keinen Ring«, sagt das dritte Paar Augen. Ich schaue rüber auf Rojas Hände und auf ihren Ring am Finger. Die drei Paar Augen rücken noch näher, ihre Münder stehen offen. Ich sehe, dass ihnen 100 Fragen auf der Zunge brennen. »Ich lebe in Deutschland«, sage ich. Noch ehe die nächste neugierige Frage kommt, zieht mich Roja hoch und aus der Gebetshalle.
Piga Feridoni mit der 8. von 15 Folgen aus dem Roman Im Herzen der Katze von Gina Kaya. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen. Diese Lesung finden Sie in der ARD Audiothek.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Eine Einigung der schwarz-roten Koalition zum künftigen Wehrdienstmodell ist vorerst geplatzt. Vertreter der Bundestagsfraktionen von Union und SPD wollten am Abend eigentlich darüber informieren, auf welche Änderungen sie sich verständigt haben. Eine gemeinsame Pressekonferenz wurde aber überraschend abgesagt. Hauptstadtkorrespondent Dietrich Kallmeurer erläutert die Gründe.
Die Einigung scheiterte, weil es ganz offensichtlich in der SPD-Fraktion massiven Widerstand gegen das von der Union geforderte Losverfahren gibt. Das sollte greifen, wenn sich nicht genug Freiwillige für den Wehrdienst melden. Dem Vernehmen nach sehen darin viele Sozialdemokraten einen Schritt hin zu einer verdeckten Wehrpflicht. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte ja eigentlich ein rein freiwilliges Modell geplant. Pistorius sagte am Abend nur kurz und knapp, das Losverfahren sei keine SPD-Idee, sondern ein Vorschlag der Union.
Das Bundeskabinett befasst sich heute unter anderem mit der Aktivität.